Als Einstieg in die Predigt habe ich heute eine etwas provokative und auch rhetorische Frage mitgebracht. War Wilhelm Busch ein reifer Christ? Ich weiß nicht, ob jeder Wilhelm Busch kennt. Vielleicht kennt ihr auch andere Namen. Man kann die Namen genauso gut austauschen. Dietrich Bonhoeffer, Charles Spurgeon. Waren das reife Christen? Mir geht es überhaupt nicht jetzt darum, deren Lebenswerk schlecht zu machen. Wilhelm Busch ist einer meiner Lieblingsprediger. Sondern mit dieser Frage will ich unser Urteil, das wir schnell fällen, mal hinterfragen. Denn ich glaube, die meisten hätten jetzt ganz schnell gesagt, spontan, natürlich waren das reife Christen. Guck mal, wie Gott durch diese Menschen gewirkt hat. Die Frage ist das wirklich so? Wenn wir uns das Leben von Wilhelm Busch anschauen, das ist beeindruckend, wie Gott durch ihn gewirkt hat. Millionen Menschen haben seine Predigten gehört. Durch Radio heute noch hören viele Menschen seine Predigten. Das Buch Jesus, unser Schicksal wurde über 3 Millionen Mal gedruckt, in ganz vielen Sprachen übersetzt. Viele, viele junge Menschen sind in Jugendkonferenzen zum Glauben gekommen. Und auch heute profitieren wir noch von diesem Mann. Die Frage ist nur, ist die Reichweite eines Christen, zu wie vielen Menschen er spricht, ist das ein Kennzeichen für einen reifen Christen? Und das ist auch der Titel meiner Botschaft. Woran erkenne ich einen reifen Christen? Lass uns mal schauen, was Gott in seinem Wort dazu sagt. Wer eine Bibel hat, schlag gerne mit auf. Galater 5, ich lese von Vers 16 bis Vers 25. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt. Damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, wie ich auch vorhergesagt habe, dass die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und den Begierden. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Einmal bis hierhin. Kurz ein paar Worte zum Kontext, damit wir den Text besser verstehen. Der Galaterbrief war ein Brief, der Paulus wirklich sehr wichtig war. Denn wir lesen auch in Galater 6,11, er hat den Brief höchstpersönlich geschrieben. Und man merkte auch in seiner Art, dass ihn das Thema sehr, sehr stark beschäftigt. Er ist wirklich erbost über die Entwicklung. Er ist verärgert, denn es gab Vorfälle in der Gemeinde. Er hat nämlich mitbekommen, dass in der Gemeinde sich einige haben beschneiden lassen. Man musste nämlich verstehen, in der Gemeinde war es so, da gab es Judenchristen und Heidenchristen. Und es gab Irrlehrer, Juden, die gesagt haben, ihr müsst noch zusätzlich die Gesetze aus dem Sinai-Bund einhalten. Es reicht nicht aus, dass ihr jetzt einfach nur an das Opfer Jesu glaubt. Man merkt, dass einige der ehemaligen Juden mit dieser neuen Freiheit gar nicht klarkamen. Sie haben sich festgeklammert an dem Gesetz Mose. Das Problem aber bei dieser ganzen Sache ist, dass der Kerngedanke des Evangeliums damit verschoben wird. Weil man damit sagt, das Sündenproblem ist damit ja noch nicht vollständig gelöst. Das Opfer am Kreuz, woran wir auch heute gedenken wollen, man sagt damit aus, es reicht nicht aus. Ich muss noch zusätzlich etwas tun. Ich muss noch etwas selbst tun. Das ist auch eine Gefahr, die halt heute leider noch besteht, dass wir als Christen immer wieder in dieses Muster zurückfallen und meinen, wir müssen noch irgendwas fürs Heil tun. Es reicht nicht aus, das Opfer am Kreuz. Wir schaffen dann zusätzliche Regeln, Symbole, Äußerlichkeiten, die über Gottes Wort hinaus benötigt werden, um das Heil zu erlangen. Die Sorge dabei ist, oder die Befürchtung, dass man, wenn man das nicht lässt, diese zusätzlichen Gesetze, dass dann Tor und Tür für den moralischen Abfall geöffnet ist. Diese Sorge ist aber nicht berechtigt, denn Vers 16 haben wir gelesen, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Der Schlüssel hier ist also der Heilige Geist, den jeder Gläubige empfängt bei der Wiedergeburt. Und dadurch entsteht eine wunderbare Frucht, von der wir gelesen haben, die das Leben eines Christen kennzeichnet. Jeder Christ hat diese Frucht, auch wenn sie unterschiedlich stark ausgeprägt ist und auch nicht immer so konstant sichtbar. Denn es gibt einen Kampf, von dem haben wir in Vers 17 gelesen, gegen diese sündige Neigung, gegen das Fleisch, wie es hier heißt. Bei einem echten Gläubigen dominieren diese sündigen Werke aber nicht. Das ist ein typisches Zeichen für einen Menschen, der ungläubig ist, der kein Christ ist, dass Sünde in seinem Leben dominiert, dass sein Leben durch Sünde bestimmt wird. Paulus hat hier in Vers 19 bis 21 einige Sünden aufgelistet, von sexuellen, religiösen und gesellschaftlichen Sünden und so weiter, will ich jetzt nicht so drauf eingehen, das ist nicht mein Fokus heute. Es handelt sich aber nicht um eine vollständige Liste an Sünden, wo wir jetzt hingehen können und sagen, okay, abgehakt, abgehakt, mache ich nicht. Ich bin jetzt ein superreifer Christ. Denn hier steht ja auch, dass das nur ein Teil der Sünden ist. Wir lesen das nochmal, Vers, einen Moment. Und dergleichen, genau, also das ist keine vollständige Liste. Wir müssen auch verstehen, dass einige Gläubige einige dieser Sünden noch nie getan haben. Vielleicht Saufen, Zauberei, Unzucht. Und da kann man zu dem falschen Schluss kommen, ich bin schon ziemlich heilig unterwegs. Und gerade Kinder, die in gläubigen Elternhäusern aufgewachsen, die in einer Gemeinde groß geworden sind, die stecken in dieser Gefahr, dass sie sich für ziemlich heilig fühlen. André Töf sagte mal, oft denken wir als Christen, wenn wir diese eine Lieblingssünde losgeworden sind, dann sind wir schon fast wirklich heilig. Natürlich gibt es dann so Ausrutscher wie Zorn, Eifersucht und so weiter, haben wir auch von gelesen. Aber man fühlt sich doch ziemlich, man ist auf einem guten Weg, hat man das Gefühl. Aber die Frage ist das ein Kennzeichen, dass ich hier gewisse Dinge nicht tue für einen reifen Christen? Wenn wir wirklich verstehen wollen, wie ein reifer Christ aussieht, wie die Eigenschaften eines reifen Christen aussehen, dann müssen wir nicht auf diesen Sündenkatalog schauen, sondern auf den Geisteskatalog, die Frucht des Geistes, wie es hier heißt. Die Frucht des Geistes, das ist ein wunderschönes Porträt der Eigenschaften des Charakters Jesu, seiner Person. Und das ist der Maßstab der Heiligkeit. Wir müssen in Vollkommenheit diese Eigenschaften leben, dann sind wir reife Christen. Und Jesus hat diesen Maßstab vorgegeben. Er war vollkommen, er hatte vollkommene Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und nichts Geringeres erwartet Gott, Perfektion mit diesen Eigenschaften. Das sind insgesamt 9 Eigenschaften. Diese Frucht besteht aus 9 Bestandteilen. Und hier muss erwähnt werden, es geht hier nicht um Früchte. Hier steht Frucht im Singular. Das heißt, in der Einzahl. Ich habe hier auch mal eine Frucht mitgebracht. Wenn etwas bei dem Apfel hier fehlt, dann ist die Frucht nicht vollständig. Wenn die Kerne fehlen oder wenn ein Stück fehlt, dann ist die Frucht nicht vollständig. Es geht also nicht darum, dass wir hier einzelne Bestandteile nur leben können, sondern die Frucht ist immer ein Ganzes. Es ist untrennbar miteinander verbunden. Als Christen bekommen wir immer das Gesamtpaket. Und das ist auch der Unterschied zu Nichtchristen und das Merkmal. Denn es gibt auch Nichtchristen, die können freundlich sein, die nutzen das, um irgendwie besser zurechtzukommen im Leben, die können sich das antrainieren. Aber dann an anderer Stelle fehlt denen etwas, zum Beispiel Treue. Sie schaffen es nicht, alle diese 9 Eigenschaften zu leben. Sie können sich bestimmte Dinge antrainieren oder auch, es gibt auch bestimmte Dinge, zum Beispiel, jemand scheint sehr geduldig zu sein, aber dahinter steckt eigentlich Gleichgültigkeit. Ich kann diplomatisch sein und reden und so tun, als ob ich sehr friedfertig bin, aber ich schaffe es nicht, alle 9 Eigenschaften zu leben. Und wenn nur ein Teil der Frucht fehlt, dann gibt es gar keine Frucht. Es gibt nur ganz oder gar nicht. Wir können nicht ein ungeduldiger Typ sein, aber dafür total liebevoll. Liebe ohne Geduld, das funktioniert nicht. Und Geduld ohne Liebe funktioniert auch nicht. Es ist untrennbar miteinander verbunden, diese Frucht. Und deshalb darf die Frucht des Heiligen Geistes auch nicht mit guten Charaktereigenschaften verwechselt werden. Und auch nicht mit der Gabe des Geistes. Jeder Gläubige hat ja eine Gabe vom Geist bekommen, als er sich bekehrt hat. Zum Beispiel die Gabe der Lehre, der Erkenntnis. Das sind aber individuelle Gaben, die jeder Christ bekommt. Aber es heißt nicht, dass jeder gleich alle Gaben hat. In 1. Korinther 12,4 steht, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Die Geistesgaben sind besondere individuelle Fähigkeiten, um anderen Menschen zu dienen und zu Gottes Ehre zu wirken. Aber nur weil jemand eine schöne Gabe hat, zum Beispiel die Gabe der Lehre, heißt das nicht automatisch, dass jemand ein ausgereifter Christ ist. Ein Prediger sagte mal, Gaben ohne Charakter sind gefährlich. Und genauso wenig muss die Anzahl der Kirchengänge pro Jahr, die Anzahl der Missionseinsätze, die ich mache, die Bekanntheit, die ich habe, die Reichweite als vielleicht auch Prediger, die Höhe der monatlichen Spende, das muss nicht heißen, dass ich ein reifer Christ bin. Myron Rush, das ist ein christlicher Autor und Unternehmer, der erzählt in einem seiner Bücher von einer Erfahrung, die hat er in Kansas City gemacht. Der hat dort einen Vortrag gehalten für christliche Unternehmer. Und danach wurde er von einer Familie eingeladen, bei denen zu übernachten und am nächsten Tag zum Gottesdienst mitzukommen und auch mit denen Mittag zu essen. Und während der Fahrt zum Gottesdienst am nächsten Tag merkte er schon, dass der Mann die ganze Zeit auf seine Frau herumhackte. Er war die ganze Zeit am Rumnörgeln, er hat sie die ganze Zeit abwertend kritisiert, er hat ihr dauernd widersprochen. Und jedes Mal, wenn sie versuchte, etwas zu sagen, ist er ihr ins Wort gefallen und er hat sie korrigiert. Nach dem Gottesdienst schimpfte er über sie, dass sie so lange mit ihren Freundinnen geredet hat. Als sie dann nach Hause kam, schimpfte er darüber, dass die Zeitung noch auf dem Boden liegt. Und obwohl das Essen super lecker war, war er nur am Nörgeln. Er hat die Frau vor allen anderen runtergemacht. Und als Myron dann nach Hause fuhr, hat er sich ernsthaft gefragt, wie lange wird diese Ehe noch halten. Und man fragt sich, wo bleibt die Frucht des Geistes hier? Wo ist die Sanftmut? Wo ist die Geduld? Wo ist die Freundlichkeit? Und liebe Zuhörer, ich kann wirklich die ganze Gemeindekarriere machen, man sollte es nicht so nennen. Ich kann große Reichweite haben, ich kann super reden. Und trotzdem, wenn ich nach Hause komme, kann ich ein Tyrann sein. Ich kann ungeduldig sein mit meinen Kindern. Ich kann jeden Abend einen Dienst in der Gemeinde machen. Ich kann trotzdem in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen, kann es sein, dass nicht viel von der Frucht des Geistes zu sehen ist. Vielleicht bin ich auch ein perfekter Organisator, aber ich habe keine guten Beziehungen zu meinen Geschwistern in der Gemeinde. Weil Güte, Freundlichkeit, Freude eine Seltenheit sind. Es kann auch sein, dass ich in der Öffentlichkeit glänze und zu Hause behandle ich meine Ehefrau, meinen Partner, meinen Ehemann sehr schlecht. Aber genau da, wo ich nicht in der Öffentlichkeit bin, da, wo die Masken fallen, wo ich gestresst bin im Alltag, auf Arbeit, da zeigt sich doch die wirkliche geistliche Reife. Und liebe Zuhörer, ich rede hier nicht von oben herab. Ich habe mich heute für den Gottesdienst schick gemacht. Ich kann mich hier von meiner Schokoladenseite präsentieren, aber ihr wisst nicht, im Alltag, wie ich manchmal mit meiner Frau geredet habe. Ihr wisst nicht, wie ungeduldig ich manchmal mit meinen Kindern bin. Ich habe mich manchmal gefragt in meinem Leben, wie ausgeprägt ist die Frucht des Geistes wirklich? Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht. Ist die Frucht des Geistes in deinem Leben erkennbar? Würde man dich mit den Eigenschaften, von denen wir gelesen haben, beschreiben? Ist in deinem Leben eine langanhaltende, tief verwurzelte Freude spürbar? Ist das sichtbar? Würden andere sagen, das ist ein Mensch, der hat Freude. Hier geht es nicht darum, dass man nie traurig ist, überhaupt nicht. Oder ständig am Jubeln. Hier geht es um eine tiefe innere Freude, die unabhängig ist von Umständen. Ich finde es im Englischen etwas einfacher. Da gibt es zwei Begriffe, happy und joy. Happy heißt, ich freue mich gerade, weil irgendwas Schönes passiert ist. Joy ist, ich habe eine tief verwurzelte innere Freude. Die ist unabhängig von Umständen. Ist dein Leben von Frieden geprägt oder neigst du zum Streiten, würde man dich als Streithahn bezeichnen. Bist du ein Mensch, der Frieden fördert oder Parteiungen schürt? Strebst du Versöhnung an oder trägst du eher dazu bei, dass Konflikte noch größer werden? Wie sieht es mit der Geduld aus? Wie geduldig bist du mit deinen Kindern, mit deinem Ehepartner? Wie geduldig bist du auf dem Arbeitsplatz, gerade wenn du gestresst bist? Oder würden dich andere als schnell reizbar beschreiben? In einigen Bibelübersetzungen wird der Begriff Langmut verwendet anstelle von Geduld. Und Langmut ist ein schönes Wort, weil es bedeutet eine tiefe, langfristige Geduld mit Menschen, die einen sehr, sehr anstrengen. Menschen, die einen vielleicht auch verletzt haben, aber dass man trotzdem langfristig Nachsicht mit diesen Menschen hat, gelassen ist mit diesen Menschen. Bist du für deine Freundlichkeit bekannt? Würden andere Menschen sagen, das ist ein freundlicher Mensch? Hast du Wärme und Wertschätzung für andere? Zeigt die Freundlichkeit sich gerade gegenüber den Menschen, die dir am nächsten stehen? Ist Güte eine Tugend in deinem Leben? Zeigst du Mitgefühl gegenüber anderen? Hast du ihr Wohl im Blick? Bist du großzügig mit anderen, auch wenn sie es nicht verdienen? Und wenn du es vielleicht nicht zurückbekommst von denen, zeichnet dich Treue aus. Bist du treu in deinem Dienst für die Gemeinde, auf Arbeit, da, wo Gott dich hingestellt hat? Gehst du zuverlässig mit den Aufgaben, um die dir anvertraut wurden? Bist du deinen biblischen Werten treu, deiner Familie treu, auch wenn schwere Zeiten kommen? Ist Sanftmut ein Kennzeichen von dir? Das ist auch so ein alter Begriff, der aber auch sehr schön ist. Sanftmut ist eine Eigenschaft, die zeigt sich durch Milde, bescheidene Haltung ohne Überheblichkeit. Wie sieht es mit Selbstbeherrschung aus? Der nächste Bestandteil der Frucht. Kontrollierst du lieber andere oder dich selbst? Kannst du dich selbst kontrollieren? Zum Beispiel, hast du deine Wut unter Kontrolle? Kannst du auf Dinge verzichten, die jetzt schädlich für dich sind? Kannst du auf kurzfristige Befriedigungen verzichten? Wie sieht es aus mit schlechten Gewohnheiten, Essverhalten, Kaufverhalten, Suchtverhalten? Beherrschen dich diese Dinge oder beherrschst du diese Dinge? Und zuletzt, und damit auch alles zusammengefasst, wie stark ist die Liebe in deinem Leben ausgeprägt? Hier steht Agape im Griechischen, das ist eine göttliche Liebe, die nichts zurückerwartet für Menschen, die es nicht verdient haben. Ihr müsst verstehen, die Frucht, die hat die Aufgabe, die Pflanze, die Fortpflanzung sicherzustellen, denn da sind die Kerne, die sind geschützt und gleichzeitig dient sie auch Tieren und Menschen zur Nahrung. Das heißt, bei der Frucht geht es darum, Leben zu erhalten und Leben zu schaffen. Und genauso ist die Frucht immer, hat etwas mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu gehen. Es geht immer darum, zwischenmenschliche Beziehungen zu erhalten, Beziehungen zu Gott zu erhalten und nicht zu zerstören. Das sind die Werke des Fleisches, da geht es um Beziehungen zerstören. Das war jetzt eine sehr herausfordernde Liste und zuallererst muss ich wirklich, ja, war das für mich eine Botschaft und ich weiß, die Frucht des Geistes ist noch nicht so ausgereift, wie sie sein könnte. Und jetzt könnte man schnell denken und vielleicht haben das auch hier schon einige getan, alles klar, verstanden, ab morgen arbeite ich an meiner Freundlichkeit, an meiner Geduld mit den Kindern. Ich muss härter an mir arbeiten. Und eins kann ich euch sagen, wenn ihr das versucht, werdet ihr schon morgen scheitern. Mit Selbstoptimierung, wie das auf Instagram und was weiß ich wo gepredigt wird, da können wir höchstens unsere Äußerlichkeiten irgendwie ein wenig optimieren, aber tiefgreifend unseren Charakter zu verändern, werden wir damit nicht schaffen. Es ist aus unserer eigenen Kraft nicht möglich. Denn es ist ja auch nicht unsere Frucht, es ist die Frucht des Geistes. Nur der Heilige Geist kann diese Frucht vollbringen. Die Geistesfrucht, die entsteht von allein, wenn wir uns der Leitung des Heiligen Geistes unterstellen. wandelt im Geist. Das ist die Hauptaussage in diesem Bibeltext. Am Anfang und am Ende wiederholt Paulus das. In Vers 16 hieß es, wandelt im Geist. Und in Vers 25, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Durch den Geist wandeln, das heißt, ich gebe die Kontrolle ab. Das klingt vielleicht so, jetzt müssen wir gar nichts mehr tun. Macht ja alles der Heilige Geist. Aber das Gegenteil ist der Fall. Hier steht Wandel, das ist was sehr Aktives. Wir müssen ganz bewusst die Kontrolle abgeben, jeden Morgen neu. Das ist sehr, sehr schwierig. Paulus sagt es nicht umsonst, wandelt im Geist, wenn wir es immer tun würden. Wir müssen uns selbst kreuzigen, wir müssen dem Heiligen Geist Raum geben, ihn von uns wirklich füllen lassen. Und das ist eine sehr aktive Entscheidung, jeden Morgen neu. Wir neigen dazu, immer wieder selbst die Kontrolle von bestimmten Lebensbereichen zu behalten. Das Fleisch, das sucht auch instinktiv nach einer Variante der Selbsterlösung. Wir müssen aber den Fokus von uns selbst auf Jesus richten. Das macht ja auch der Heilige Geist. Er zeigt den Blick, er richtet den Blick immer auf Christus, auf sein Werk. Und deshalb ist es entscheidend, dass wir uns auf Jesus Christus konzentrieren. Auf das reine Evangelium. Und wenn wir mit Christus verbunden bleiben, dann kommt die Frucht von allein. Wenn wir durch das Gebet, durch die Anbetung, durch das Lesen seines Wortes, durch das Hören auf sein Wort, die Beziehung zu Christus pflegen. Johannes 15,5 heißt es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihn, dieser bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir müssen uns auf den Stamm, auf Christus konzentrieren, dann entsteht diese Frucht. Dann wird der Heilige Geist uns immer mehr verwandeln, unsere Charaktereigenschaften, und wir werden Christus immer, immer ähnlicher. Natürlich passiert diese Veränderung nicht über Nacht. Das ist sehr unterschiedlich. Bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen weniger schnell. Aber mit der Zeit sollte die Frucht des Geistes bei jedem Christen immer ausgeprägter, immer sichtbarer werden. Es scheint für uns ein Maßstab zu sein, der unerreichbar ist, und er ist es auch. Aber wir sollten uns nicht entmutigen lassen, denn wir wissen, der Heilige Geist tut das. Und er will es auch tun. Und er wird es auch tun. Ich habe ein negatives Beispiel gerade erzählt von einem Menschen, wo man das Gefühl hatte, die Frucht des Geistes war wirklich nicht viel zu sehen. Ich will aber auch mal ein Positives erzählen. Das ist schon einige Jahre her, da haben wir als Kinder uns immer gerne eine Geschichte angeschaut über den Missionar David Livingstone, den Afrika-Missionar. Und Kinder angeschaut heißt nicht YouTube, das gab es damit noch nicht so. Wir waren Kinder der 90er, wir haben das tatsächlich mit einem Diaprojektor angeguckt. Mal Hand hoch, wer weiß, was noch ein Diaprojektor ist. Wissen noch einige, sehr gut. Ja, und also ich erkläre es mal allen, nochmal auch den Kindern, was das ist. Also muss man sich vorstellen, das sind so kleine Folien, die werden in so ein Magazin gepackt. Und dann muss man tatsächlich noch ein Radio dazu holen, das ist so ein Set. Und die Geschichte, die macht immer so einen Piep, wenn man dann klicken muss. Und dann kommt die nächste Folie. Das war super spannend für uns. Und wir haben diese Geschichten rauf und runter gehört, weil so viele Geschichten gab es ja gar nicht. Und deswegen weiß ich ja noch ganz viel von dem Afrika-Missionar David Livingstone. Und mich hat damals so beeindruckt, wie er dann vom Löwen angegriffen wird oder wie sich durch den Dschungel kämpft. Aber was mich bis heute nicht losgelassen hat und was ich nie vergessen habe, ist, da gibt es einen Bericht, dass der Entdecker Henry Morton Stanley, der hat nämlich David Livingstone gesucht in Afrika, weil er als vermisst schien. Und als er ihn dann gefunden hat, hat er einige Monate mit David Livingstone verbracht. Und später beschreibt er ihn als einer der edelsten Christen, den er je getroffen hat. Er sagt über Livingstone, seine Freundlichkeit, seine Geduld und seine Einfühlsamkeit für die Leiden anderer hat mich zutiefst beeindruckt. Trotz aller Widrigkeiten blieb er seiner Aufgabe treu, mit einer Beharrlichkeit, die fast übermenschlich war. Sein Glauben war seine Predigt. Er hat keinerlei Predigt benötigt. Er hatte keinerlei Vorurteile. Afrikaner und Europäer wurden ihn mit gleicher Güte behandelt. Ich fasse zusammen. Das Fazit zu meiner Frage, die ich eingangs gestellt habe, ist: War Wilhelm Busch ein reifer Christ? Lautet: Ich weiß es nicht, weil ich Wilhelm Busch nicht persönlich kennengelernt habe. Vielleicht müssen wir mal seine Frau fragen. Ich denke, dass er es war, aber es ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Geistliche Reife zeigt sich viel mehr in zwischenmenschlichen Beziehungen als in Äußerlichkeiten. Es zeigt sich darin, wie jemand andere Menschen behandelt. Und wir sollten unsere Lebensweise, unser Verhalten gegenüber diesem Text, gegenüber dieser Frucht prüfen und uns wirklich die Frage stellen, wie viel ist von der Frucht des Geistes in meinem Leben sichtbar? Gerade da, wo ich nicht in der Öffentlichkeit bin. Vielleicht ist es auch in der Zeit, religiöse Anstrengungen, diese antrainierten Muster, die wir ja so gut können, die wir alle gelernt haben, abzulegen und zuzugeben, dass wir es nicht schaffen alleine. Vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, auf die Knie zu gehen, Buße zu tun und zu sagen: Herr Jesus, ich schaffe es nicht allein. Lass uns heute unser Leben Gott anvertrauen, jeden Bereich die Kontrolle abgeben, dem Heiligen Geist Raum geben für unser Leben, damit Frucht entstehen kann, damit er uns verändern kann in das Bild Jesu Christi. Wir brauchen den Heiligen Geist, um ein heiliges Leben zu führen. Wir müssen lernen, loszulassen. Und wir werden dann staunen, wie tiefgreifend wir verändert werden. Das wird passieren und das ist schon häufig passiert. Und das sind dann die Menschen im nächsten Umfeld, die bemerken werden, dieser Mensch hat sich verändert. Er ist anders geworden. Er ist nicht mehr so ungeduldig wie früher. Wir werden dann zu Männern und Frauen Gottes, die diese Eigenschaften Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, wir werden das in unserem Leben widerspiegeln und damit Jesu Charakter immer mehr annehmen. Das ist wirklich möglich, aber nur durch den Heiligen Geist. Ich schließe meine Predigt mit einem schönen Bibeltext aus 2. Korinther 3, 17 bis 18. Da heißt es in der Schlachterübersetzung: Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Amen. Wer beten will, kann das gerne tun. Ich schließe dann die Gebetsgemeinschaft ab.